Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Community Coffee. Ich hoffe, ihr habt einen Kaffee, Tee oder wie bei mir gerade ein Glas Wasser neben euch stehen und könnt uns entspannt zuhören. Mein Name ist Rudolf Ebner, ich bin selbstständiger Grafikdesigner und seit bald 3 Jahren Teil der DDD-Community. Und heute darf ich Patrick Gillinger interviewen zum Thema UX-Design. Patrick, stell dir kurz vor, wer bist du, was machst du so?
Ja, danke Rudi. Ich bin der Patrick, bin von Deckweiss, ich bin einer der sozusagen der Gründungsväter von Deckweiss mit dem Daniel Eigner, mit Simon Hell und mit Jech Valentin. Und ja, der Rudi hat mich heute eingeladen, dass ich mit euch ein bisschen über UX-Design rede. Also hätte ich gleich gesagt, starten wir los.
Vielen Dank. Na dann starten wir gleich in die Thematik mit der ersten Frage. Und das ist, glaube ich, auch die einfachste, nämlich was ist UX-Design eigentlich genau?
Also, dass das die einfachste Frage ist, das weiß ich nicht. Aber was verstehe ich unter UX-Design, ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich glaube, dass UX-Design oftmals falsch verstanden wird. Für mich persönlich heißt es das, wie ein Nutzer mit einem Produkt im Endeffekt umgehen kann. Wie leicht sich der tut, wie angenehm sich das für den anfühlt. Und sagen wir mal so, wie viel Meter der machen kann, ohne dass er eigentlich weiß, um was es geht im ersten Moment. Das heißt, ein neuer User, wie gut der mit einem Produkt umgehen kann. In manchen Fällen geht es darum, wie gut ein sehr erfahrener User damit umgehen kann. Aber jetzt sage ich jetzt mal so, bei den Sachen, die was wir mit Deckweiss machen, geht es hauptsächlich darum, ich habe einen neuen User, der muss irgendein Tool zum ersten Mal verwenden, wie schnell findet sich der dort eine und wie gut kann der sofort damit umgehen und wie gut gefällt es ihm.
Jetzt haben wir schon ein bisschen in das Thema UX-Design hineingeschnitten. Natürlich gibt es aber auch andere Bereiche, wie zum Beispiel UI-Design, User-Interface oder CX für Customer Experience. Was sind das für Begrifflichkeiten, beziehungsweise was ist da der Unterschied zu UX-Design?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist mittlerweile schwierig, dass man sich ein Label für sich selbst findet, wenn man in diesem Bereich arbeitet, sage ich jetzt einmal. Mich selbst würde ich wahrscheinlich als keins von diesen ganzen bezeichnen, weder als UX noch UI-Designer, sondern eher wahrscheinlich als Digital Designer, weil ich glaube, das ist eher ein allgemeinerer Begriff dafür. Aber wir können gerne mal die Begriffe ein bisschen abgrenzen. Das heißt, wenn wir jetzt davon von UI-Designer reden, also sprich ein User-Interface-Designer, dann geht es hauptsächlich nur darum, für die Person ist interessant, wie schaut eine Oberfläche, eine digitale Oberfläche im Endeffekt aus. Wie sind die Farben, wie sind die Schriften, wie ist das angeordnet, passt es, stimmt es hierarchisch zusammen, gibt es einen angenehmen Vibe sozusagen und fühlt sich das alles optisch stimmiger. Das ist natürlich dann auch verantwortlich, dass Brand Guidelines eingehalten werden, wie zum Beispiel die Markenschrift, die Markenfarben, Anordnungen, die was typisch sind und auch das Feeling von der Marke richtig transportiert wird. Im nächsten Level fast schon haben wir dann einen UX-Designer, der was sich viel mehr damit beschäftigt, wie kommt der User wirklich dann zu dem, was er braucht, wie einfach kann der gewisse Funktionen erreichen, wie leicht wird sich der, dass er die ganze Seiten oder die App oder das Programm bedient und navigiert und wie angenehm ist es für den gestaltet. Praktisch nur ein Level drüber ist dann die Customer Experience, wie es du gesagt hast. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da einen Job finde dafür. Das ist ein viel, viel, viel umfänglicheres Unterfangen, sagen wir es so. Gute Customer Experience startet mit dem ersten Kontakt mit einer Marke, wie zum Beispiel über eine Werbung in einer Zeitung, im Fernsehen oder im Internet. Geht dann darüber hinweg, durch den ganzen Sales Funnel von dieser Marke im Endeffekt, bis der Nutzer dann zum Beispiel auf deiner Website landet und dann beginnt, dass er mit dir interagiert. Es geht dann aber noch weiter darüber hinaus. Das heißt, nach der Website, er kontaktiert zum Beispiel dein Sales-Team oder kontaktiert deinen Support im Fall für irgendwelche digitalen Produkte und dort wird auch in gewisser Art und Weise behandelt. Manche Companies setzen zum Beispiel darauf, dass du keine Warteschlangen in die Telefon-Hotlines hast, was natürlich auch maßgeblich zur Customer Experience beiträgt, wenn du sofort praktisch einen Menschen am Telefon hast. Und natürlich auch dann darüber hinaus noch, wie nachher noch mit dir interagiert wird, nachdem du praktisch gekauft hast oder halt irgendeinen Service angenommen hast, das alles fließt in die Customer Experience mit ein. Und eine gute Customer Experience zum Machen, zu kreieren, zu schaffen, hängt von weit mehr als nur einer Rolle ab. Und das ist eines der schwierigsten Sachen und die schwierigsten Sachen, dass man das gut macht.
Heißt es jetzt, jede Firma muss ein UX-Design haben? Oder ist es einfach ein Schritt, der getan wird, nachdem zum Beispiel das Corporate Design oder die Corporate Identity schon feststeht?
Ja, das ist eine gute Frage. Eins, was wir uns bewusst werden müssen, UX, also User Experience, existiert, egal ob wir das intentional, also wirklich bewusst machen oder unbewusst. Das heißt, selbst wenn du jetzt hergehst, ohne einen UX-Designer, ohne dass sie irgendwie Gedanken macht über das UX-Design. Wenn du hergehst, du entwickelst eine App oder eine Website oder irgendwas in diese Richtung, irgendein digitales Produkt, dann existiert, es gibt eine UX. Die kommt dort von mir aus schlecht sein oder gut, zufälligerweise, aber es existiert auf jeden Fall. Das heißt, die Frage sollte nicht wirklich sein, ob jede Firma oder jedes Unternehmen, jede App eine UX braucht, sondern eher in welchem Ausmaß das notwendig ist, dass die gut ist und funktioniert. Und da hängt es dann extrem vom Nutzer und vom Budget natürlich auch, von dem Ziel, das wir erreichen wollen, ab.
Verstehe. Da du gerade Budget angesprochen hast, ist UX-Design eher was für größere Unternehmen mit mehr Kunden und mehr Reichweite. Oder können und sollen auch Kleinunternehmen oder EPOs einen Designer diesbezüglich beauftragen?
Okay. Also, gutes UX-Design ist einmal nie schlecht. Wenn man es hat, ist es auf jeden Fall ein großer, großer Bonus. Weil es beeinflusst direkt, wie der Bild von deinen Nutzern nach außen ist und wie gern sie das verwenden, was du produzierst, wie gern sie das weiterempfehlen. Das heißt, es ist allgemein immer eine gute Idee, dass man dort Geld investiert. Wie viel Geld man investiert, das hängt wirklich sehr, sehr, sehr vom spezifischen Fall ab. Das heißt, wenn du jetzt Firmen hast und Unternehmen hast wie Google, wie Facebook, wie Uber, wie Slack, wie Microsoft mit ihren ganzen digitalen Produkten wie Word und Office, extrem sinnvoll. Diese Unternehmen haben da große Teams dahinter, die was sie wirklich nur darum kümmern, dass die Nutzer möglichst einfach von A nach B kommen da drinnen sozusagen. Bin jetzt mehr oder weniger ein kleiner Sporthandel aus einem Nachbarort und brauche eine eigene Website, dann stellt sich mir natürlich die Frage, ist es sinnvoll, dass du einen UX-Designer beschäftigst dafür? Wahrscheinlich nicht. Ist es sinnvoll für dich, dass du von mir aus irgendein WordPress-Template nimmst, das was so designed ist, dass es UX-technisch ungefähr stimmt? Ja, das klingt schon eher danach. Du hast wahrscheinlich nicht das Budget, dass du dir ein ganzes Team auf die Beine stellst, das was sich darum kümmert. Und da ist halt immer die Frage, wie ernst willst du das nehmen? UX-Design umfasst extrem viele Bereiche. Das fängt an bei User Research, geht dann zu Testing-Phasen dadurch weiter. Und wenn du das anschaust in die ganz, sozusagen in die Big Player in diesem Bereich, da kann ein Tag so ausschauen, du hast in der Früh lernst du 15 Leute zu dir in der Office ein, die setzt du alle in sogenannte Testing-Kabinen ein, denen gibst du Workloads, die müssen das abarbeiten, die haben mit deinem Programm vorher natürlich noch nie gearbeitet, weil es ja mehr oder weniger Kundentest sein soll, und du zeichnest das alles über Video auf und über Audio und schaust dann an, wie sich die Leute da drinnen verhalten, wie zufrieden die sind, wie schnell die gewisse Aktionen setzen, wie zielgerichtet die arbeiten. Und zeichnest dann ein Bildschirm auf und merkst dann halt dort auch, wie angenehm, also wie gut, wie einfach sie dir dann mit dem Projekt, und hast nachher natürlich nur Fragerunden dann mit den Nutzern. Das ist das andere Extrem dann sozusagen. In den meisten Fällen ist es irgendwo sinnvoll, dass du einen Mittelweg einschlagst. Und der Mittelweg ist sehr abhängig von dem Projekt, das was du im Endeffekt umsetzen willst, und von dem Produkt, das was du hast.
Das heißt natürlich auch, das Kundenfeedback ist essentiell für ein gutes UX-Design.
Ohne Kundenfeedback geht heutzutage sehr, sehr wenig. Also du kannst das hinschätzen, und mit ausreichender Erfahrung, hast du wahrscheinlich ein ziemlich gutes Gefühl für das, wie das Endergebnis ausschauen soll und wie es funktionieren soll. Und das ist auch ein Approach, der was gerne verwendet wird, vor allem, wenn das Budget nicht da ist. Jedoch, ich persönlich bin der Meinung, dass Nutzerfeedback im Endeffekt immer ein sehr, sehr guter Teil ist, dass du einfach diese Bestätigung einholst vom Nutzer und du mit Sicherheit dann in den nächsten Schritt sozusagen weitergehen kannst. Im Endeffekt, alles, was du damit kriegst, ist Sicherheit, ja.
Kommen wir nun zum Designtechnischen, nämlich zur Software für die Realisierung. Mit welchem Programm arbeitest du, beziehungsweise welche Programme sind mächtig in diesem Bereich? Welche würdest du anderen Designern vorschlagen zu nutzen?
Ja, also der Bereich ist in den letzten Jahren extrem gewachsen und mittlerweile ist es sehr leicht, dass du vor einer grundlegenden Idee zu einem Prototypen kommst und das möglichst schnell und einfach. Jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, dem ist wahrscheinlich bewusst, dass das früher mit Großes über Photoshop gegangen ist. Du hast Photoshop, hast du ein paar Screens sozusagen erstellt, die hast dann als Bild in Bilderform hinausgerechnet, hast du von mir dann ausgedruckt, bist mit dem zum Kunden gegangen, hast du einen Stift genommen und hast angefangen, dass du Sachen anhagelst oder irgendwelche Sachen anders anstreichst oder sagst, das soll man dort umbewegen, also markieren und dann irgendwie verschieben. Alles ein bisschen schwer. Im schlimmsten Fall hast du ein bisschen hergegangen, hast du Schark genommen, hast Sachen ausschnitten und dann woanders hinpickt, damit du das sozusagen genau vorstellen kannst. Seit diese Zeiten hat sich extrem viel da. Und es gibt jetzt ewig viele Tools und auf dem Markt, wie zum Beispiel Adobe XD oder Figma oder Sketch. Und es kommen praktisch jeden Tag kommt irgendwas Neues dazu. Das eine Ding, was die alle sehr, sehr, sehr gut machen, ist, dass sie Design direkt für digitale Produkte neu gedacht haben. Das heißt, die sind an und für sich recht simpel aufgebaut und die Idee dahinter ist, dass du schnell mit den Anforderungen, die du hast, schnell Wireframes erzeugen kannst, also so ganz Grundlayouts oder wirklich halt dann voll fertige Prototypen, wie das Ganze ausschauen kann, wo du sogar durchklicken kannst, wie dann im Endeffekt eine richtige Website, eine richtige App oder ein richtiges Programm und diese dann sofort zu deinem Kunden sharen kannst. Der kann dann sofort kommentieren, genau dort, wo es halt zum wo halt was passiert oder wo irgendwas nicht passt. Und so kannst du natürlich diese Feedback-Schleifen extrem schnell und kurz halten, was natürlich das Design nur nach vorne pushen kann.
Mhm. Jetzt haben wir das Designtechnische fertig, der Prototypen steht. Jetzt müssen wir das Ganze dem Developer übermitteln. Wie machen wir das? Beziehungsweise, wie macht ihr das in Deckweiß?
Ja, das ist sehr spannend. Die Zusammenarbeit mit Menschen, die nach dem Design kommen, ist für Designer meistens ein relativ schwieriges Thema. Da wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können. Aber ich glaube, da gibt es mehr oder weniger ein paar Grundregeln, an die man sich halten muss und dann funktioniert das ganz gut. Das, was dir als UX-Designer bewusst sein muss, ist, dass dein Interesse, dein persönliches Interesse, nichts wert ist. Du hast mehr oder weniger nichts, keine Entscheidungskraft oder keinen Grund, warum du miträtst, wie irgendwas ausschauen soll. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber im Endeffekt musst du denken, du entwickelst ein Tool für User. Und im Endeffekt ist es das Wichtigste, dass diese User damit zufrieden sind und damit klarkommen und das gut finden. Es ist ziemlich egal, ob du die Schrift ein bisschen größer lieber hast, den Button irgendwo anders. Das ist alles relativ wurscht. Das Einzige, was zählt, ist, dass der User im Endeffekt zufrieden ist.
Du hast sehr gut gesagt und das stimmt völlig. Es ist leider Gottes ein Riesenproblem im Design. Und ich würde das Ganze noch einen Schritt weiter nehmen und sagen, es muss nicht dem Kunden gefallen, sondern es muss dem Kunden vom Kunden ansprechen.
Genau.
Wenn du das mit deinem Design schaffst, dann ist es auch ein gutes Design. Das heißt natürlich auch, dass du oftmals statt dem perfekt designten Etikett lieber eine Riesenschrift hernimmst mit einem roten Hintergrund, dass man es im Verkaufsregal besser sieht.
Genau. Wenn wir so ehrlich sind, ist komplett irrelevant, ob es dem Kunden vom Kunden dann gefällt, ob es dem Endnutzer gefällt, das ist auch komplett irrelevant. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass es dieses Ziel, das was du dir hoffentlich gesetzt hast zu Beginn, erreicht wird dadurch. Und wer hat das besser gemacht als die Neo-Angin-Werbung?
Ui.
Ich bin mir sicher. ich bin mir sicher, dass die nicht den mehr oder weniger den Audio-Designern von der Werbung gefallen hat. Da bin ich mir absolut sicher. Die haben gewusst, das ist Arschhaus. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es den Kunden von denen dann gefallen hat, das kann ich nicht beurteilen, aber ich bin absolut sicher, dass es den Endnutzern nicht gefallen hat. Aber es funktioniert und jeder weiß jetzt, wenn die Sirene im Radio losgeht, dann ist es Neo Angin.
Das stimmt, leider.
Gut. Ob man es so weit spüren will, das ist wieder ein anderes Thema. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Punkt. Wie kannst du das mit Developern, wie kannst du das mit Entwicklern oder generell mit den nächsten Leute sozusagen, den nächsten Leute in der Kette eines erfolgreichen Designs, wie kommst du mit denen gut klar? Vor allem im digitalen Design müssen wir uns einmal bewusst werden, dass gutes Design nie wirklich fertig ist. Wenn es jetzt, bei uns ist so, wenn wir fertig sind, unter Anführungszeichen, mit dem Design und dann in Entwickeln anfangen, dann haben wir circa die Hälfte vom Design geschafft. Bist du nicht wirklich dann irgendwas in der Hand hast, das du wirklich verwenden kannst, ist es extrem schwierig, dass du wirklich beurteilst, okay, das funktioniert gut, so wie wir es uns vorgestellt haben, oder da gehören Änderungen gemacht. Und das ist natürlich mit super tollen Prototyp-Software ist es besser geworden, aber ein endgültiges Produkt mit endgültigen Use Cases dann in die Hände zu haben, ändert natürlich nochmal viel. Vor allem, ja, das heißt, wir müssen uns bewusst werden, Design ist nicht so schnell fertig. Das heißt, am besten du stellst das gut mit deinen Developer, weil du wirst mit denen noch zusammenarbeiten müssen. Und es werden Änderungen kommen. Und viel von denen, man kann es gar nicht glauben, werden von den Entwicklern selbst kommen. Weil sie einfach sagen, das ist extrem schwer zum Umsetzen oder da gibt es einen besseren Weg dafür. Wir konnten das einfacher, schneller und anders da machen. Und ich habe das woanders schon gesehen, ich habe damit Erfahrung, wieso machen wir es nicht so? Und dann musst du darauf reagieren. Was da gleich einhakt, das Einzige, was konstant bleibt, ist, dass es Veränderungen gibt. Sobald du mit Design anfängst, das ist ein kontinuierlicher Prozess der Veränderung. Und es ist extrem essentiell, dass du halt lernst, wie du diese Veränderung mit deinem Developer-Team sozusagen leben kannst. Weil jeder Entwickler arbeitet das Ganze ein bisschen anders durch und wenn sich irgendwelche Changes ergibt, wenn sich irgendwelche Fragen ergeben, dann musst du auf jeden einzeln eingehen. Und es gibt manche Entwickler, die sitzen lieber am Tisch und haben die Kopfhörer drinnen und wollen eigentlich nichts hören und wollen in einem Tunnel, in einem Flow und wollen einfach arbeiten. Und mit denen kommunizierst du von mir aus auf Slack oder auf irgendeiner anderen Messaging-Plattform. Aber es gibt da wieder andere Entwickler, die sitzen am liebsten gleich neben dir, direkt neben dir und reden die ganze Zeit Sachen durch. Wie zum Beispiel, wie schaut es aus, wenn man das ein bisschen größer machen. Konnten wir das da drüben ein bisschen prominenter machen? Prominenter machen. Ein bisschen auffälliger machen. Oder ich habe Erfahrung mit dem und dem, machen wir das so und so. Oder warum hast du das so gemacht? Wie kann ich das am besten umsetzen? Und mit den Leuten interagierst du halt mehr oder weniger auf einer direkten Interaktionsbasis, was auch sehr interessant ist.
Also im Großen und Ganzen kann man sagen, die Kommunikation ist key.
Die Kommunikation ist key. Und das andere, was dann noch fehlt, ist die Begeisterung bei allem. Ich sehe das ein bisschen so, dass UX-Designer bist du in dieser Chain of Command sozusagen eigentlich relativ weit oben. Und du bist extrem froh beim User, also beim Kunden von dir dabei, für den du das im Endeffekt entwickelst. Und du hast extrem viel Entscheidungskraft, wie was im Endeffekt ausschaut. Für die ist es dann wichtig, dass du diese ganzen Erfahrungen, die was du beim Kunden machst, und diese ganze Begeisterung, die du beim Kunden aufschnappst, nachher mit in dein Team, in dein Design und in dein Development-Team bringst. Weil, wenn du dein ganzes Team davor überzeugst, dass im Endeffekt das Wichtigste ist, wie wir den Endnutzer da helfen können, wie wir dessen Leben erleichtern können und wie wir für den einfach Arbeitsabläufe schneller, einfacher und angenehmer machen, dann kannst du dadurch, dann ist das die beste Art und Weise, wie du dein Team auf dieselbe Seite bringst und schaust, dass wir alle zusammenarbeiten wollen, dass wir ihre Ziele gemeinsam erreichen, anstatt dass wir schauen wollen, wir wollen gegeneinander arbeiten, Designer gegen einen Developer, weil der hat das schier gemacht und der kann das nicht umsetzen. Das ist nicht das Ziel ist, dass wir zusammenarbeiten und im Endeffekt einer anderen Person helfen können.
Was wäre es für dich so ein klassisches, schlechtes UX-Beispiel? Gibt es da welche? Oder ist jedes UX-Design auf dieser Welt ein gutes?
Weißt du, das ist schwierig. Weil persönlich, ich bin der Meinung, dass an einem freien Markt schlechtes Design oder schlechtes UX-Design in dem Fall nicht lange überlebt. Wenn du denkst, es gibt viel Konkurrenz zu einem Produkt, das was du launchst, und dein Produkt ist in dem Nummer 1 Touchpunkt zum User schlechter wie die Konkurrenz. Und der User hat weniger Spaß, dass er es mit dir nicht macht. Also, dass er dein Produkt nimmt als das von der Konkurrenz. Und es bringt dann weniger, es ist anstrengend und es dauert länger. Dann wirst du diesen Kunden recht schnell verlieren. Er wird zum anderen gehen und solange er dort nicht unzufrieden ist, wird er nie wieder zurückschauen. Deswegen glaube ich, dass in einer freien Marktsituation schlechtes UX-Design extrem selten ist. Mittlerweile natürlich. Wo es das nur merkst, ist in sehr spezialisierten Anwendungen, beziehungsweise, so blöd wie es klingt, jetzt in staatlichen oder öffentlichen Sachen. Ich persönlich bin der Meinung, dass das UX-Design von vielen Parkleitsystemen in vielerlei Städten absolut schrecklich ist. Bis du auskennst in neuen Städten, wenn du jetzt viel Urlaub fährst und du machst viel Städtetrips, du kannst 7 Tage in einer Stadt sein, du kennst dich noch immer noch nicht aus, wo du jetzt parken darfst, wo du fahren darfst. Also das ist teilweise wirklich schwierig. Dort gibt es natürlich auch keine Konkurrenz. Ich meine, es gibt keinen zweiten, der nebenbei dieselbe Stadt hinbaut mit einem anderen Parkleitsystem. Wird ein bisschen schwer. Und man kann das Argument machen, dass so Software, die was auch sehr spezialisiert ist, allgemein sehr schlechtes UX hat. Das heißt, wenn sie jetzt denkt, ich weiß nicht, wie sehr ihr damit vertraut seid, wenn sie das erste, wo ihr das erste Mal Photoshop in die Hand genommen habt, habt ihr wahrscheinlich schwarzer. Wenn ihr das erste Mal Premiere in die Hand genommen habt, habt ihr wahrscheinlich nur viel schwerer da. Das kann man jetzt darauf zurückführen, dass das UX vielleicht schlecht ist, aber vielmehr ist es wahrscheinlich einfach das, dass jegliches UX-Design in diesem Projekt, in diese Programme, auf einen anderen Nutzer als euch abgestimmt ist. Die kennen alle extrem viel und für euch sind es sozusagen am Anfang unbedienbar. Wenn du jedoch viel Erfahrung mit dem Tool dann hast, fällt es da sehr leicht, dass du zu deinem Endergebnis kommst, das du gerne hättest. Das ist halt, das lässt dich dann darauf zurückzuführen, UX-Design ist für den einen Kunden anders als für den anderen Kunden.
Mhm, verstehe. Hast du generell so zum Abschluss jetzt noch irgendwelche Tipps für Designer, die den UX-Design-Weg einschlagen möchten?
Ja, für Designer an sich, das ist sehr spannend, wenn ihr in die Schiene von UX-Designer gehen wollt. Ihr kennt es natürlich, ich sage jetzt mal, User Research trainieren ist ein bisschen schwierig. Aber ihr habt das Glück, dass bei uns in Österreich sozusagen das ein sehr kleiner Punkt vom UX-Design ist. Die meisten Stellen, die ausgeschrieben sind, wo drauf steht UX-Design oder UI-UX-Design, Interaction-Design, das ist großteils, geht es dann nur darum, ob du mehr oder weniger schöne und relativ gut funktionierende Sachen designen kannst. Das heißt, du kannst viel Inspiration im Internet sammeln, was das angeht. Du kannst extrem viele Seiten auf Sachen auf so Seiten wie Dribbble, wie Behance und wie, ich glaube, Moosely heißt das, außerfinden. Das ist extrem viel Inspiration kannst du sammeln und dich gut darauf einstellen, so circa, was dich erwarten kann. Die wirklich guten Sachen, also die Sachen, die wo, also dort auf diese Plattformen findest du Sachen, die was vom UI und von den Interactions sehr cool sind. Die wirklich guten Sachen, die was dann auch an den Markt schaffen, findest du dort sehr selten, weil die Leute dort designen für sich selbst. Wenn du jetzt aber wirklich dann ein guter Designer werden willst und du willst dann auch von mir aus coole Kunden haben oder bei einer coolen Firma arbeiten, dann schau da am besten einfach an, wie hat von mir aus Google, wie hat Apple das zusammengebracht, dass das Designsystem auf die Beine stellen, das was von A bis Z stimmig ist und gut ausschaut und funktioniert. Wird Amazon in mehr oder weniger, kommt man argumentieren, Amazon ist ein bisschen anders, aber sie haben definitiv ein gutes Interface. Obwohl es jetzt nicht unbedingt sehr hip und sehr cool ist, aber wie haben die das gemacht? Wie haben die diesen ganzen Prozess im Endeffekt aufgebaut? Und was existiert da im Hintergrund alles? Airbnb, Uber, Spotify, sind sehr viele Teams, die sehr offen mit ihren Ressourcen umgehen, wie zum Beispiel auf Slack.design oder auf Spotify.design findest du Ressourcen, wie die Firmen das gemacht haben, was sehr, sehr, sehr spannend ist. Und ich glaube, das gibt dann einen viel besseren Einblick in die wirkliche Welt von guten UX und echten Design als mehr oder weniger einfach irgendwelche hübschen und ansprechend, ästhetisch ansprechenden Animationen. Das ist meistens der falsche Weg.
Jetzt kommen wir ein bisschen auf die andere Seite. Zum Beispiel, was würdest du einem Kunden mitgeben, der einen UX-Designer sucht?
Ja, also jetzt an Kunden in der Hinsicht, du glaubst, du brauchst, wenn der sich das um das UX-Design
verdient. Ja, kommt. Genau.
Alles klar. Ich sag's einmal so, Freelance UX-Designer finden ist sehr spannend bei uns in Österreich. Vielleicht findest du, wenn du kurz klick, aber wahrscheinlich wirst du auf irgendwelche Unternehmen stoßen, die das halt als Teil ihres Portfolios sozusagen anbieten. Am besten, du schaust dir da ein bisschen durch. Es gibt einige, es gibt wirklich viele. Suchst ein paar außer, die was die ansprechen, wo du glaubst, okay, die haben von mir aus gute Referenzen, eher ein Prozess dahinter, schaut recht sinnvoll aus und setzt dir mit denen einmal zusammen. Ganz ungezwungen. Mach dir vorher ein kurzes Bild, wie viel Geld du ausgeben willst für das Ganze, was du damit ultimativ erreichen willst, was dein Endziel ist. Und dann geh einfach ganz unvoreingenommen in diese Gespräche rein. Und das, meiner Meinung nach, auf das du den meisten Wert legen solltest, ist, wie diese Unternehmen oder diese Freelancer den Prozess dahinter ansetzen. Das heißt, lass dir einfach einen guten Einblick geben in das, was die Schritte sind, damit du zu dem Ergebnis kommst, was du gern hättest. Wenn da jetzt viel Research dabei ist und viel relativ früher Designprozess schon und mit relativ viel Feedback da drinnen, dann ist das an und für sich ein gutes Zeichen. Wenn du jetzt irgendwann hast, du sagst, das sind meine Anforderungen, er geht heim, schickt ein Angebot, sagt, mit dem kommen wir zu dem, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, die kann ich da nicht unbedingt empfehlen. Sondern eher, wenn der sagt, ein bisschen einen kollaborativen Prozess, er hilft dir, dass du dort weiterkommst, auch vielleicht die Anforderungen ein bisschen genauer definierst und dann aber auch mit dir den ganzen Prozess durchgeht und sagt, okay, als nächstes machen wir das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das, bis du dann dort hier wirst du so und so viel kosten und wir werden die Ergebnisse haben. Das heißt einfach, je mehr Transparenz, je besser der Prozess dahinter, desto erfolgreicher sind im Endeffekt dann die Produkte, die rauskommen.
Perfekt, das war ein super Abschluss zur 6. Folge unseres Podcasts. Dir, Patrick, möchte ich ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Es war wie immer mega nice, mit dir über Design reden zu können, besonders wenn dabei irgendwer was lernen kann.
Danke, Rudi.
Ja, ein riesengroßes Dankeschön natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ohne euch würde das natürlich nicht funktionieren, besonders weil in letzter Zeit der Podcast so gut ankommt. Wir sehen das an den Zahlen und uns pusht es natürlich umso mehr. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über Deckwise oder den DDD, unter deckwise.at findet ihr einen eigenen Blog mit diversen Blog-Einträgen. Ja, am Ende gibt es nicht mehr recht viel zum Sagen, außer bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.